systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Mittwoch, der 7. Mai 2025. Willkommen zur 242. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und Friedrich Merz ist im zweiten Anlauf Kanzler geworden. Frau Merkel verließ die Wahl nach der ersten gescheiterten Runde und soll gesagt haben, dass man es unter historisch wohl nicht tue. Und ich weiß noch nicht, Ernesto, ob ich mir Historisches für das Arbeitsrecht wünschen soll oder lieber doch nicht. Jedenfalls werden wir heute klären, ob da etwas Historisches zu finden ist, oder?
Ja, wir gucken mal rein, was geplant ist, was wir erwarten können mit der neuen Bundesregierung. Und ja, also ob es wirklich historisch sein wird, wird sich zeigen. Aber wir gehen mal den Koalitionsvertrag mal durch und klopfen ihn ab, was zu erwarten ist.
Aufs Arbeitsrecht. Das war Ernesto Klengel, Direktor des HSI, also des Hugo-Sinzheimer-Instituts. Und das beschäftigt sich eben mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail antickern, systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einfach per E-Mail einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir 2. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. In dem Sinne, Ernesto, war ein bisschen turbulent, jetzt dann doch noch. Aber ich glaube, das sparen wir uns mal. Wir haben jetzt eine neue Regierung. Niemand muss darüber froh sein oder sich grämen. Sie ist jetzt erstmal da. Den Rest, den sehen wir dann in den nächsten Monaten und hoffentlich auch Jahren. Könnt ja durchhalten. Aber erstmal so, es gibt Hoffnungen, oder?
Ja, es gibt Hoffnungen. Viele Beschäftigte haben ja Zukunftssorgen zurzeit aufgrund der wirtschaftlichen Lage, die wir sehen. Und es gibt natürlich bestimmte Bereiche, wo wir jetzt hoffen können, dass da ein bisschen was sich tut. Ja, ich bin ja auch Zugfahrer und pendel viel und es ist zurzeit wieder eine Katastrophe, also dann wie viel Zeit ich am Bahnhof an irgendwelchen Unterwegsbahnhöfen verbringe, dass sich da wirklich mal was ändert, jetzt auch natürlich mit den Investitionen, die doch dann hoffentlich kommen werden und zwar hoffentlich eben auch wirklich in dorthin, wo es auch gebraucht wird, nämlich in die soziale Infrastruktur. Und da steht ja ein bisschen was zu drin und da können wir wirklich auch drauf hoffen. Man könnte natürlich immer wieder dann sagen, ja, wir wollen auch, dass sozusagen wirklich auch in den Kommunen ein bisschen was passiert, weil die Kommunen ja wirklich jetzt, sieht man glaube ich jeder in seinem Wohnort, dass da die finanziellen Möglichkeiten wirklich zurückgegangen sind in den letzten Jahren, dass sich hier noch ein bisschen was verbessert. Also wir haben immer noch ein paar Ecken, wo wir hoffen können, dass ein bisschen was sich tut. Aber ich glaube, auf der Ebene, glaube ich, ist ein bisschen was in Gange im positiven Sinne. Was ich ehrlich gesagt so ein bisschen vermisse, ist so ein bisschen eine größere Perspektive. Ja, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck jetzt, dass wir uns in der Politik uns aktuell in so einer Perspektive befinden, wo es so auf kurze Sicht geht, ne? Wo wir versuchen irgendwie die Fragen und Probleme zu lösen, die jetzt auf kurze Sicht irgendwie anstehen. Und wir sehen aber doch auch, und darüber sprechen wir ja auch oft, ne? Über die Digitalisierungsthemen und auch über Fragen Arbeit in der Zukunft, dass wir jetzt vor wirklich großen Sprüngen eigentlich stehen, die man, du hast es ja schon angesprochen, das Wort historisch auch in den Mund genommen, dass wir wirklich vielleicht auch sogar als Menschheitsentwicklung wirklich bedeutende technische Entwicklung sehen, ne? Wirklich viel Arbeit auch abnehmen können, die Technik, was auch immer wir jetzt in unserer Arbeitswelt auch sehen. Ne? Das sind ja ganz viele, die jetzt sich auch umstellen und neue Arbeitsmittel irgendwie auch benutzen, sei es irgendwie Office-Software, sei es irgendwie ChatGPT, sei es Technik in der Produktion. Und ich glaube, es ist jetzt einfach auch mal wichtig, dass wir davon auch profitieren, weil es ja einfach wirklich große Zumutungen für uns hat, für viele mitbringt auch, ne? Sich umzustellen. Und die Produktivitätsentwicklung hinkt da ein bisschen hinterher. Ne? Ich finde, das wäre so ein Punkt, den wir doch mal wirklich jetzt mal angehen müssen. Ne? Also so ein bisschen die große Sicht fehlt mir da aus meiner Sicht. Ne?
Ja, aber weißt du, wenn man viele kleine Schritte tut, hat man vielleicht auch einen großen gemacht. Deswegen, da bin ich immer nicht so. Also ich habe ja immer das Gefühl, dass so diese Vision, nennen wir es mal so, habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, dass die einigen Leuten fehlt. Und dann denke ich mir immer so, naja, aber Visionen sind ja auch etwas, was man dann so im Nachgang immer hatte, weißt du, wenn es gut gelaufen ist. Aber so im Alltag, im täglichen Tun, ne, ist man ja vielleicht schon froh, wenn die Sachen einfach mal wieder laufen. Wenn ich mehr digital machen kann und aber auch stetig mehr. Ne? Nicht alles auf einmal, sondern wenn es einfach sich weiterentwickelt und ich sehe, das läuft und es geht in die richtige Richtung. Das wäre da so ein bisschen mein Plädoyer für die Sache, aber vielleicht kommen wir mal von den Hoffnungen etwas weg, sondern zu dem, was man erwarten kann. Was können denn die Beschäftigten erwarten, wenn wir so in diesen Koalitionsvertrag gucken?
Ja, es stehen einige Punkte drin, sozusagen zum Arbeitsrecht und zur sozialen Sicherheit. Gerade im Bereich des Arbeitsrechts würde ich jetzt aber sagen, ist es jetzt keine ganz grundlegende Änderung, sondern da knüpft doch sehr viel eben an dem Bestehenden an und man will ein paar Schräubchen drehen, was ja, wie du richtig sagst, auch gar nicht so falsch sein muss. Aber wir können ja mal gucken, was sozusagen da drin steckt oder vielleicht auch nicht drin steckt, weil wir hatten ja in den Diskussionen, die haben ja uns wirklich große Sorgen gemacht, was sozusagen jetzt in der politischen Diskussion auch war. Da gab es ja so verrückte Forderungen, wie einen Feiertag auch zu streichen oder dass man jetzt auf einmal irgendwie ans Streikrecht rein will und sehr unausgegoren und auch überhaupt nicht sagen, dem Wert dieses Grundrechts auch entsprechende Forderungen da irgendwie gegeben hat. All das ist jetzt ja nicht drin. Ne? Insofern ist das ja schon eine gute Aussage.
Aber ich glaube, das darf man auch gar nicht unterschätzen, ne? Weil wenn man mal so überlegt, seit oder vielleicht auch sogar schon vor Beginn des Wahlkampfes so alles gesagt wurde, ja, was so die eine oder andere Partei sich wünscht, dann muss ich sagen, dann ist doch einiges jetzt nicht drin. Das ist in unserem Sinne hier sicherlich auch nicht ganz verkehrt. Bloß das bedeutet ja auch nur, dass erstmal nichts Schlimmes passiert. Ne? Dadurch wird ja immer noch nichts besser. Das ist dann das Problem mit der Sache.
Ja, und im Arbeitsrecht ist es leider auch so, dass Stillstand eben oft Rückschritt heißt, weil die Unternehmen die Möglichkeit haben, eine arbeitsrechtliche Bestimmung, die da sind, auch zu umgehen und weil sie einfach die Möglichkeit haben, die Produktion so umzustellen und so zu organisieren, dass man eben dann doch wieder Ausweichbewegungen hat. Und ich glaube, das ist auch eine Ursache von dem, sagen wir mal, ganz grundlegenden Sinken auch zum Beispiel der Tarifbindung oder der Abdeckung mit Mitbestimmung, ne, dass Unternehmen da immer wieder Schlupflöcher finden. Und wenn da Stillstand herrscht, dann bedeutet das, wie gesagt, eben da eher eine Einschränkung und eine Liberalisierung. Und da finde ich, ist wirklich eine wichtige Lücke in diesem Koalitionsvertrag. Aber da werden wir sicherlich mal in späteren Folgen auch nochmal drauf zu sprechen kommen.
Werden wir. Jawohl, das kann ich jetzt schon garantieren, weil ich kenne ja meinen Terminkalender. Vielleicht mal ganz konkret. Ein großes Thema, Fachkräfte. Ne? Das ist das Ding, da habe ich so manchmal das Gefühl gehabt, wo sich beide Parteien sich darauf einigen konnten, da wollen wir gemeinsam in eine gleiche Richtung gehen.
Ja, den Eindruck habe ich auch, ne, dass es so ein großes Ziel ist, den Fachkräftemangel zu beseitigen und insgesamt mehr auch Arbeit zu generieren. Ein bisschen frage ich mich da, wir sind ja auf einem extrem hohen Niveau auch an Beschäftigung in Deutschland. Wenn man sich mal die geleisteten Stunden anschaut, sind wir wirklich auf Rekordniveau und es soll da weitergehen, was ja erstmal in Ordnung ist, aber genau, das ist, glaube ich, von der Relation her, finde ich, muss man das immer noch mal so ein bisschen einordnen. Ja, und dann jetzt mal so ganz konkret gesprochen, haben wir natürlich Riesenprobleme dabei, was jetzt auch die Integration von ausländischen Beschäftigten im Arbeitsmarkt angeht. Viele kennen das wahrscheinlich auch, dass viele Beschäftigte Probleme haben, dass ihre Qualifikationen, die sie im Ausland auch erworben haben, dann auch anerkannt werden und dann in einem ganz anderen Bereich auch arbeiten müssen. Das finde ich ist manchmal ein ganz wichtiger Punkt und das scheint ja zumindest mal adressiert zu sein. Insofern fände ich es gut, wenn das wirklich da ein Stück weit weitergeht. Ne?
Ja, gerade auch in so Branchen, wo man explizit auch Fachkräfte aus dem Ausland braucht. Ne? Und dann hat man hier die Leute schon, Lust, die sind dann irgendwie als Flüchtlinge da, dann dürfen sie nicht arbeiten. Und statt, ja, dass man das anerkennt und die zum Arbeiten sendet. Und dann fährt man irgendwie in andere Länder und versucht dort die Leute abzuwerben, obwohl man sie ja theoretisch schon hier hätte. Ne? Mhm. Das war erstaunlich klar, fand ich, dass man da gesagt hat, man möchte an diese Sache ran und das wesentlich verbessern und koordinieren und digitalisieren. Ne? Und da war ja wirklich alles mit dabei, was die Koalition eh so umtreibt.
Da haben wir ja auch die Vereinbarkeit, das ist sozusagen so eine zweite Säule, wo man nochmal Arbeit nochmal generieren möchte und Fachkräfte aktivieren möchte, nämlich in diesen riesigen Bereich von Frauen, die in Betreuung sind, in erster Linie auch Frauen, die in der Karriere eben auch zurückstecken und dann nicht in einem Beruf arbeiten, der ihrer Qualifikation entspricht, weil sie eben sich zu Hause um Kinder, um sonstige Angehörige auch kümmern. Und das will man jetzt auch lösen. Da ist eine Idee drin, die aber jetzt sozusagen eher als Vorschlag gemeint ist. Man muss ja immer ganz genau hingucken. Da steht im Koalitionsvertrag, wir wollen etwas tun. Dann heißt das, steht ein Finanzierungsvorbehalt. Und das klingt dann immer gut erstmal. Aber dass man eben dann auch Unterstützung bekommen soll, sagen im Haushalt, ne? Dass man auch sagen nicht schwarz, sondern eben legal auch Haushaltshilfen auch beschäftigen kann. Das soll also gefördert werden. Und sogar ein Budget irgendwie geben dafür, bin ich gespannt, wie sich das auswirken wird. Die Pläne gab es auch schon mal in der alten Regierung. Das war auch so ein bisschen so ein Thema auch von Hubertus Heil. Gut, also das wird man sehen. Ich glaube, was eben da wirklich wichtig wäre, wäre mal eine ausreichende Kinderbetreuung, dass man sich da nicht unheimlich kümmern muss oder dass man das überhaupt erstmal zur Verfügung hat. Ne? Ich glaube, das ist eines der Riesenthemen, wo eigentlich bekannt ist, dass einfach aber, dass man die lösen sollte. Ne?
Wo auch explizit Fachkräfte fehlen, was es natürlich dann wieder unglaublich schwer macht, dieses Thema zu lösen, weil einfach nur Geld zur Verfügung stellen. Bettina Kohlrausch hat uns das ja hier, glaube ich, mehrfach auch erklärt. Einfach nur Geld drauf zu werfen, hilft halt nicht, wenn die Fachkraft nicht da ist. Ja, und eine Fachkraft auszubilden, das dauert natürlich auch ein bisschen. Ne? Also da hast du auch nicht gleich morgen. Und deswegen baut man sich da quasi so ein sehr langfristiges, sehr problematisches Thema auf, an dem man da nicht nachhaltig rangeht. Ein anderes Aufregerthema, Ernesto, Mindestlohn.
Ja.
Erzähl mal, also gibt es jetzt die 15 Euro oder nicht?
schwieriges Gelände hier. Ja, also erstmal gibt es ja ein Bekenntnis im Koalitionsvertrag für den Mindestlohn, das ist ja schon mal gut. Und im Prinzip auch zu der Struktur, wie sie jetzt aktuell besteht, nämlich eben auch zur Mindestlohnkommission. Ne? Also es soll jetzt weiterhin nicht so sein, dass der Mindestlohn, wie dann immer gesagt wird, politisch festgelegt wird. Natürlich ist es eine politische Entscheidung, sie wird eben nicht durch Gesetz festgelegt, sondern eben dann durch diese Kommission, die ja in gleichen Teilen sozusagen von Unternehmensseite und von Beschäftigtenseite auch besetzt wird. Und die 15 Euro sind genannt im Koalitionsvertrag. Und es ist aber eben eine Formulierung, die heißt, auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar. Und was das jetzt genau heißen soll, ist eben jetzt auslegungsbedürftig und offenbar bewusst. Wenn man sich nicht komplett einigt, dann ist es ja oft so, ne, dann einigt man sich eben auf so einen Formelkompromiss. Ich glaube, doch ein wichtiges Zeichen. Das Ziel ist irgendwie klar und die Mindestlohnkommission muss dann in diesem Feld sich irgendwie positionieren und bewegen. Ich glaube, so ist der Stand.
Ja, ich glaube, die Idee so ein bisschen zu sagen, also habe ich es verstanden, also wir wollen das im Grunde. Wir wollen aber auch, dass die Kommission unabhängig arbeitet. Ich glaube, da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Aber wenn man eine Kommission hat, sollte sie halt auch als solche fungieren, glaube ich. Sonst macht halt die Kommission auch keinen Sinn. Ne? Und in dem Rahmen, der ja dann mit der neuen Geschäftsordnung gesteckt wurde, also das wäre mein Verständnis, sieht man es als möglich an, dass dann der Mindestlohn bei 15 Euro landet. Nur da man ja nicht bestimmen kann, was die Kommission am Ende tut, hält man das erstmal nur für erreichbar. Und dann ist halt jetzt die große Frage, was macht die Mindestlohnkommission? So kann man das zusammenfassen, oder?
Ja, so verstehe ich es auch. Die 15 Euro sind jetzt mal als Anker gesetzt und die Mindestlohnkommission soll weiterhin arbeiten und wird sich in dem Feld dann einigen müssen. So verstehe ich das auch, ja.
Dann können wir also hoffen, dass das dann auch so kommt. Es gibt so noch eine andere Formulierung, die ich auch sehr interessant fand, wo ich so gedacht habe, oh, interessant, wie denn? Mitbestimmung weiterentwickeln. Tja, Ernesto, wie denn?
Ja, das ist auf jeden Fall, vager geht's natürlich nicht. Man muss aber trotzdem sagen, ist trotzdem gut, dass das so drinsteht, weil andernfalls würde ja nichts im Koalitionsvertrag drinstehen. Und das würde ja dann heißen, es kommt nichts. Das heißt, wir haben jetzt so eine wirklich wachsweiche Formulierung drin, dass die Mitbestimmung weiterentwickelt werden soll. Weiterentwickeln würde ich jetzt auch so lesen, dass es schon auch eher eine Stärkungstendenz hat. Ja?
Ist das so, ja? Also wenn ich Arbeitgebervertreter wäre, hätte ich auch viele Ideen, wie man die Mitbestimmung weiterentwickeln kann, würde dann vielleicht in eine andere Richtung gehen. Das fand ich schon so ein bisschen arg vage, ne? Das heißt, man hat sich im Grunde nicht wirklich auf allzu viel geeinigt und immerhin der Gedanke ist da. Und wir rätseln jetzt. Oder gibt es schon was Konkretes auch?
Ja, wir werden rätseln, beziehungsweise es ist eben einfach noch nicht geeint. Jetzt wird es drauf ankommen, auf weitere politische Kompromisse sozusagen, wie wir da weiterkommen. Wir haben ja den Reformentwurf vom DGB, da sind ja unheimlich viele Forderungen, die finde ich auch mal ein bisschen nach vorn weisen, wenn man nur auch mal an die Demokratiezeit denkt, ne, das müssen wir immer mit im Blick haben, die Situation eben in den Betrieben, das wird sicherlich alles auf die Tagesordnung da noch kommen. Wo der Koalitionsvertrag ja ein bisschen mehr zur Mitbestimmung sagt, ist, dass also insbesondere auch die Betriebsratsrechte im Zusammenhang mit Digitalisierung und KI da eine Rolle spielen werden und da eben Mitbestimmung besonders wichtig ist. Genannt ist da auch nochmal die Qualifizierung als besonderes wichtiges Instrument, eben wenn wir über Technologie sprechen am Arbeitsplatz, dann müssen entsprechend die Beschäftigten auch qualifiziert werden. Und da glaube ich, da ist noch ein bisschen Luft drin. Und auch, was drin steht, sind ja dann so die Arbeitsgrundlagen der betrieblichen Mitbestimmung, dass sie auch ein Stück weit digitalisiert werden, was auch so Online-Betriebsratssitzungen, Online-Betriebsversammlungen angeht, Online-Wahlen, dass man das sozusagen öffnet. auch da liegt dann natürlich der Teufel im Detail. Also das kann natürlich dazu führen, dass man auch Beschäftigte, die irgendwie im Außendienst sind, zum Beispiel damit besser mit einbeziehen kann. Das ist natürlich positiv. Aber wer das, der da schon mal teilgenommen hat in solchen digitalen Versammlungen, der weiß auch, dass sagen dieser Austausch da nicht im gleichen Maße stattfindet wie auf Live-Veranstaltungen. Ja. Ne? Da kann man einfach sich nicht so gut austauschen. Ne? Da fehlt dieser persönliche Bezug. Es gibt weniger Diskussionen und Nachfragen. Ne?
Genau, also ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wir sehen das zum Beispiel bei den Hauptversammlungen selber, die vom Gesetzgeber in der digitalen Form so gebaut werden, dass die Unternehmen gegenüber ihren Aktionären im Grunde weniger Rechenschaft ablegen müssen als früher. Ja, also begrenztes Fragerecht und so weiter. Da gibt es schon eine sehr unschöne Entwicklung und da wäre natürlich auch zu befürchten, dass die sich hier dann auch wieder fortsetzt.
So ist es und deswegen kommt es aufs Detail dann an, was wir bekommen werden.
Ich glaube, das gilt aber für alles, was wir heute besprechen. Ne? Also auch wenn etwas gut klingt, wie es dann umgesetzt wird und welche Lücken dann da noch drin sind und wie die Endformulierungen sind. Ich glaube, das ist ja dann ohnehin das Wichtigste und unter dem Vorbehalt steht dann, glaube ich, alles. Wo Sie allerdings von der Wortwahl her wesentlich klarer waren und ich glaube, das ist auch sehr erfreulich, die Tarifbindung soll gestärkt werden. Also nicht nur weiterentwickelt, sondern die soll dann gestärkt werden.
Ja, auch da haben wir wieder so ein Bekenntnis drin, so ein bisschen allgemeines Bekenntnis, aber erfreulich trotzdem zu sagen, unser Ziel ist eine höhere Tarifbindung. Ja, das steht so drin. Das heißt, es sollen mehr Beschäftigte in den Genuss von Tarifverträgen kommen, ein höherer Anteil. Und das finde ich auch sehr gut, dass das jetzt sagen mal angekommen ist, dieses Ziel.
Die haben doch da einen ziemlich klaren Satz sogar gesagt.
Tariflöhne müssen wieder die Regel werden und dürfen nicht die Ausnahme bleiben.
Ja.
Und dann haben wir konkrete Maßnahmen, die getroffen werden sollen.
Das war doch erstaunlich eigentlich. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war erstaunlich klar.
Ja, und das ist auch deshalb wichtig und gut, dass das angekommen ist, weil natürlich tarifliche Arbeit einfach gute Arbeit ist und eine entsprechende Absicherung. Also das gehört irgendwie zu einer demokratischen Gesellschaft dazu, dass wir hier entsprechend dann konkrete Mindestarbeitsbedingungen eben haben und auch dann oft ja auch Mitwirkungsrechte am Arbeitsplatz eben haben, ne? Dass man nicht ausgeliefert ist sozusagen dem Arbeitgeber. Insofern ist es wirklich erfreulich. Ne? Aber eben dann auch wieder die nächste Frage, was steht jetzt konkret dazu drin? Da haben wir so ein paar Sachen sozusagen. Da würden wir uns natürlich noch einiges mehr wünschen. Aber wir haben einmal als wirklich gutes Pfund die Tariftreueregelung drin. Ne? Dass das jetzt mal so ganz klipp und klar drinsteht, dass Aufträge des Bundes und genannt ist da ein Schwellenwert von 50.000 Euro, also die diesen Wert überschreiten, die dürfen eben nur an Unternehmen ergehen, die nach Tarifvertrag eben bezahlen. Und das ist schon gut, weil bisher haben wir das nicht. Wir haben das in Bundesländern, aber eben auf Bundesebene haben wir nicht. Und da werden ja auch schon große Summen auch ausgegeben. Ja, wobei man sagen muss, Verwaltung ist oft auch Ländersache natürlich. Und da, ne, aber das ist trotzdem ein gutes Zeichen.
Der Bund hat jetzt ein Investitionsprogramm am Laufen. Und ich glaube, da ist das schon sehr, sehr gut, wenn bevor da Aufträge vergeben werden, das umgesetzt wird. Nicht, dass die das nach 4 Jahren umsetzen. Ne? Das ist ja dann vielleicht noch die nächste Frage.
Und wo wir da uns auch noch was vorstellen können, ne, ist natürlich auch dieses dann eben zum Beispiel dieser große Fonds, der jetzt aufgelegt wird mit den 100 Milliarden, dass man da die, dass man sozusagen auch solche Beihilfen, die jetzt auch für den Strukturwandel beitragen sollen, die eben auch ökologische Nachhaltigkeit beitragen sollen, dass auch die sozial gebunden werden. Ne? Das wäre etwas, finde ich, was auch geboten ist und was in diesem Zusammenhang auch mitkommen müsste. Ne? So, das wäre sagen so diese Tariftreue, das Tariftreue-Thema. Dann haben wir nochmal eine kleine Sache, wo es aber auch einen Vorschlag vom HSI tatsächlich gibt. Da haben wir nämlich ein Band in der Schriftenreihe von Professor Franzen, dass die Beiträge für die Gewerkschaftsmitgliedschaft steuerlich besser behandelt werden. Finde ich, ist ein schönes Symbol, ein schönes Zeichen, weil natürlich die sich da Menschen einfach auch für Solidarität einsetzen. Und das sozusagen steuerlich anzuerkennen, das finde ich gut und kann die Gewerkschaftsmitgliedschaft nur unterstützen, die ja wiederum die Wurzel ist für eine Tarifbindung. Insofern auch das ein schönes Element.
Zum digitalen Zugangsrecht, das ist auch ein HSI-Thema, da haben wir sehr viele Folgen explizit darüber gemacht, aber es kam in den Folgen immer wieder vor, es ist ein Dauerthema und da hat sich, so wie ich das hier lese, etwas sehr, sehr Positives getan.
Ja, also wir hatten mit Johanna Wenkebach natürlich, hattest du schon da ausführlich auch drüber gesprochen, über diesen Vorschlag oder diese Idee, das Zugangsrecht von Gewerkschaften zu Beschäftigten. Das haben wir ja in einer analogen Welt, mit gewissen Beschränkungen natürlich, dass aber eben Gewerkschaften Beschäftigte am Arbeitsplatz aufsuchen können. Und das brauchen wir natürlich auch für die digitale Welt, ne? Weil die im Homeoffice ist es einfach schwierig, da die Menschen auch zu erreichen. Und da gab es ja jetzt eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, was eigentlich gesagt hat, sowas gibt es nicht, jedenfalls nicht so, wie es in dem Verfahren auch beantragt wurde. Da haben wir mit Daniel Ulber ja auch ein bisschen drüber gesprochen und warum das auch problematisch ist. Aber ein Argument war ja, es fehlt da eine rechtliche Grundlage dafür, dass es so einen Zugang auch gibt, dass zum Beispiel eben auch Gewerkschaften E-Mail-Adressen bekommen können, auch herausfordern können vom Arbeitgeber, um da Beschäftigten auch einzuladen, um in den Austausch zu kommen, um wirklich diese Solidarität am Arbeitsplatz eben auch herzustellen. Und das soll jetzt aber kommen, ja, das ist drin im Koalitionsvertrag, dass das sozusagen eine Formulierung ist, so ähnlich wie es eben in der analogen Welt ist, so soll es übertragen werden eben auf die digitale Arbeitswelt. Und da, also das ist eine sehr schöne und wichtige Sache.
Ja, dann Thema Arbeitszeit. Da will man von einer täglichen Höchstarbeitszeit auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit gehen.
Ich kann ja kurz mal darstellen, wie die aktuelle Rechtslage ist, weil was ich wirklich erstaunlich finde, ist, dass dieses Thema Arbeitszeit unter dem Schlagwort Vereinbarkeit von Beruf und Familie geführt wird. Also gesagt, wir tragen jetzt durch längere Arbeitszeiten dazu bei, dass die Vereinbarkeit besser wird. So ist der Zungenschlag. Nochmal ein Blick auf die aktuelle Rechtslage, ja. Also das Arbeitszeitgesetz, es enthält sozusagen einen 8-Stunden-Tag. Das hat ja eine lange Geschichte. Es kam zum ersten Mal 1918, auch wurde es gesetzlich verankert, dass es sowas geben soll. Es war also ein starker gewerkschaftlicher Kampf, ne, mit allem drum und dran. Und dann in den 50er Jahren ist es dann bezogen worden eben auf die 5-Tage-Woche, ne, dann allerdings eben durch Tarifverträge, die dann gesagt haben, ja, es wird eben an 5 Tagen, nicht an 6 Tagen in der Woche gearbeitet. Der Samstag, oder samstags gehört Fati mir, ne, das war ja diese Kampagne. Und im Gesetz steht eben noch 8 Stunden, aber eben auf 6 Tage bezogen. Und gleichzeitig steht aber eine Öffnung noch drin im Gesetz, im Arbeitszeitgesetz, aktuelles Recht. Da steht drin, man kann auch den Arbeitstag auf 10 Stunden erhöhen, wenn es dementsprechend innerhalb von einem halben Jahr einen Ausgleich gibt, der dann wieder unter den 8 Stunden täglich bleibt. Das bedeutet aber, dass schon heute im Prinzip es möglich ist, wenn man sagt, 6 Tage die Woche wird gearbeitet, an jedem Tag wird 10 Stunden gearbeitet, dann kann vorübergehend 60 Stunden in der Woche gearbeitet werden. So, und jetzt kommt die Regierung her und sagt, unser Arbeitszeitrecht ist nicht flexibel genug. Wir müssen das weiter aufweichen. Das muss man sich nochmal klar machen, diese Regelung abzuschaffen mit der täglichen Arbeitszeit würde dazu führen, dass wir 13-Stunden-Schichten haben und wahrscheinlich, wenn man sagt, wir beziehen uns sozusagen nur auf die Arbeitszeitrichtlinie der EU, ginge es sogar, weil sich diese Richtlinie bezieht sich auf nicht auf den Tag, also von 0 bis 24 Uhr, sondern auf einen 24-Stunden-Zeitraum. Also es könnte man sogar, wenn man das jetzt irgendwie geschickt schiebt, könnte man sich überlegen, ob sogar noch längere Schichten möglich sind. Inwiefern ist das denn ein Schritt für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
Ist denn definiert, wie hoch diese Wochenarbeitszeit sein soll, über die man da spricht?
Genau, also im Arbeitszeitgesetz steht eben als Grundlage der 8-Stunden-Tag auf 6 Tage. Und dann kann das sozusagen ein bisschen schwanken. Aber das sind dann eben 48 Stunden. Und so steht es auch in der Arbeitszeitrichtlinie. Das heißt, die wöchentliche Arbeitszeit nach Arbeitszeitrichtlinie sind eben diese 48 Stunden jetzt aktuell. Und wenn man es dabei belässt, können die eben dann wirklich sehr flexibel verschoben werden. Ne? Da muss man bloß eben diese Ruhezeit von 11 Stunden einhalten. Und dann kommt man eben entsprechend auf 13 Stunden am Tag. Und das ist schon sehr problematisch, weil die Gesundheitswissenschaft spricht eben bei 13-Stunden-Schichten schon von überlangen Arbeitszeiten, wo es dann wirklich zu erhöhter Unfallgefahr auch schon kommt.
Ich frage nur, weil normalerweise würde man ja sagen, wenn man die tägliche Höchstarbeitszeit verändert auf eine Wochenarbeitszeit, die möglich ist, dann müsste man da ja auch eine Zahl nennen. Und die Zahl kann ja entsprechend niedrig sein, sodass es dann wieder passt. Dass man quasi den gleichen Zustand hat wie jetzt, ihn nur wieder anders nennt.
Du meinst, dass dann 40 Stunden im Arbeitszeitgesetz stehen, nicht 48 wie jetzt? Gut, also wenn das so kommt, ich habe da die Signale noch nicht so wahrgenommen. Ich habe die Signale, die mich erreicht haben, waren eher, dass das tägliche abgeschafft wird.
Nee, ich frage nur, ob es möglich wäre.
Wir haben die Arbeitszeitrichtlinie, die sagen 48 Stunden, aber das Recht der Mitgliedstaaten dürfen das besser regeln. Also man könnte jetzt sagen, wir schreiben die 40-Stunden-Woche im Arbeitszeitgesetz fest. Das ist im Prinzip möglich, ja.
Okay, also wäre das dann der Ansatzpunkt, für den man dann quasi kämpfen müsste, wenn man sagt, das ist jetzt ohnehin nicht mehr rettbar. Weißt du, da sind auch so Sachen drin wie bei Hartz IV, was man ja dann irgendwann Bürgergeld genannt hat. Jetzt will man das irgendwie Grundsicherung für Arbeitssuchende nennen. Also da ist ja manche Sache auch so ein bisschen, wo man sich fragt, okay, also es einfach anders zu benennen, hilft jetzt in der Sache an sich ja auch nicht. Vielleicht kann man dann hier auch da einen Ausweg sehen, aber ich glaube, für den muss man dann auch explizit sehr, sehr stark und lautstark kämpfen, dass das dann dahin geht.
Ich würde eher versuchen, dafür zu kämpfen, dass es nicht kommt, weil wir haben das bei der letzten Regierung gesehen, da waren ja auch so ein paar Sachen zur Arbeitszeit auch drin mit den Experimentierklauseln, was die FDP gern hatte. Das kam ja gar nicht, weil es irgendwie auch Quatsch ist. Und ich finde, ja, also das kann man hier, denke ich, auch gut argumentieren, eben aus den genannten Gründen, dass das einfach wirklich kein Beitrag zur besseren Vereinbarkeit ist und dass das aktuelle Recht sehr viel ermöglicht. Ich habe jetzt noch gar nicht über die Tarifverträge gesprochen, die ja sagen auch nochmal da auch eine Flexibilität ermöglichen, wenn es denn die Beschäftigten in einer bestimmten Branche, in deren Interesse auch einfach ist. Insofern sehe ich da eigentlich keinen Bedarf und würde eher gucken, dass wir da nicht hinkommen.
Wie wäre denn das, wenn man das Gesetz dann ändert? Ist das dann erstmal für alle, die keinen Tarifvertrag haben, ist das dann so gültig, während die mit Tarifvertrag sind, dann irgendwie stark bevorteilt sind? Also man schafft da ja auch völlig neue Ungerechtigkeiten im System, ne?
Absolut. Also das schwächt wieder diejenigen, die nicht tarifgebunden sind, weil die quasi die volle Wucht des Gesetzes dann oder dieser gesetzlichen Neuregelung zu spüren bekommen, während die Tarifverträge weiterhin gelten. Genau, so ist es. Und es ist aber auch nicht überall so, dass die Tarifverträge das regeln, weil sie ja davon ausgehen, dass das gesetzliche Bestimmung da ist. Und das macht es aber dann am Ende wiederum schwierig, dann sagen auch Betriebsvereinbarungen an gesetzliche Vorschrift auch anzugleichen. Und deswegen habe ich auch schon von Unternehmen auch gehört, dass sie das gar nicht gut finden, weil man ja wieder komplett irgendwie alles neu aufrollen muss, die Betriebsvereinbarung möglicherweise auch an gesetzliche Bestimmungen neu anpassen muss und so. Auch da gibt es nochmal so Überlegungen, warum das eigentlich nicht praktikabel ist.
Zumal ja ein, glaube ich, durchlaufendes Topic der Bürokratieabbau ist. Und das meint nicht immer Gutes, zum Beispiel beim Thema Lieferkettengesetz, ne? Wo es ja auch massiv Druck auf EU-Ebene jetzt gibt, da doch nochmal ranzugehen.
Ja, das ist richtig. Und im Koalitionsvertrag steht ja sogar der dicke Klopper drin, dass das Lieferkettengesetz abgeschafft werden soll, verbunden damit, dass ein Gesetz über internationale Unternehmensverantwortung dafür an die Stelle tritt, das wiederum die Lieferkettenrichtlinie bürokratiearm und vollzugsfreundlich umsetzt. Jetzt ist die Lieferkettenrichtlinie der EU ja in der Welt. Sie sieht halt eine lange Umsetzungsfrist vor, aber sie ist da. Ob man da jetzt nochmal rangeht oder wie Habeck das gesagt hat, nochmal mit der Kettensäge nochmal tätig wird, das ist wirklich Dinge, die wir jetzt beobachten müssen. Das sind alles keine guten Signale, finde ich. Ich finde auch, dass wir da in die falsche Richtung gehen. Ich kann durchaus verstehen, wenn man sagt, da haben wir auch schon mit Reinhard Zimmer auch schon drüber gesprochen, ne, dass die Berichtspflichten auch sich doppeln und vielleicht auch wirklich zu sehr ins Detail gehen, aber das ist gar nicht unbedingt eine gesetzliche Frage, sondern auch oft wirklich eine Frage, wie diese Standards, die ja aber ehrlich gesagt von Unternehmensseite auch wiederum gesetzt werden und von Beratungsinstituten und so weiter, die ja davon damit Geld verdienen. Da würde ich sagen, da kann man sicherlich auch was abbauen, aber jetzt da ans Lieferkettengesetz ranzugehen und es bestraft ja auch wieder diejenigen, die jetzt sich vorbildlich verhalten und da jetzt sozusagen das Gesetz auch sich wirklich auch ernst nehmen und wirklich was ändern wollen. Und jetzt haben wir da wieder so einen Hickhack. Man schafft Rechtsunsicherheit. Niemand weiß so richtig, worauf man sich einstellen soll. Ich finde das echt problematisch.
Gut, also auch der Sache werden wir sicherlich zuwarten und dann auch nochmal im Detail darüber sprechen. Eigentlich war alles geregelt und dann ging es von neuem los. Dann haben wir noch das schöne Thema Grundsicherung. Ich habe schon gesagt, aus Hartz IV wurde das Bürgergeld. Aus dem Bürgergeld wird jetzt die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Du wirst sicherlich gleich die Kritik fahren, Ernesto, aber was wir auf alle Fälle auch drin haben, ist der Hinweis, und ich glaube, das sichert sehr viele Leute ab, die es betrifft, wenn es dann richtig umgesetzt wird, dass man besondere Rücksicht nehmen möchte auf Menschen mit psychischer Erkrankung. Das heißt also dieses, was wir ja vor allen Dingen während des Wahlkampfes sehr stark hatten, dieses, wir müssen die alle in Arbeit zwingen und blablabla. Das ist etwas, was da auf alle Fälle potenziell abgemildert wird. Dahingehend, dass eben wer dann Das ist halt dann die Frage, wie es umgesetzt wird, nachweisen kann, dass er da eine entsprechende Problemlage hat, dass das dann halt dazu führt, dass die ein oder andere Zwangsmaßnahme dann eben nicht durchgeführt wird. Das wäre so das, was ich da am Positiven gesehen habe. Aber da ist nicht alles Sonnenschein, ne, in dem Bereich Grundsicherung.
Nee, genau. Da sollen im Prinzip einige der Veränderungen sollen zurückgenommen werden, die im Zuge des Bürgergeldes eingeführt wurden. Ja, und es sollen eben auch die Sanktionierung soll wieder verschärft werden. Also auch hier sehen wir so ein Hin und Her. Und da muss man halt einfach beachten, dass die Grundsicherung, das betrifft ja zunächst einmal die Schwächsten natürlich in der Gesellschaft. Und das finde ich immer problematisch, dass man irgendwie jetzt einfach da die Daumenschrauben irgendwie erhöhen will. Es ist ja bekannt, dass sozusagen diejenigen, die da jetzt betroffen sind, das ist nur ein ganz kleiner Personenkreis, der da irgendwie jetzt auch in Betracht kommt, sagen auch sich als irgendwie eine Arbeit zu verweigern. Ja, häufig gibt es ja dann irgendwie auch Gründe und dass da jetzt der Staat kommt und sagt, ich beurteile jetzt ganz im Detail die Motive von Personen, weshalb sie irgendwie nicht arbeiten können und so, das ist natürlich auch höchst unerfreulich und ist echt blöd. Aber es ist eben nochmal ein zweiter Punkt. Das ist ja eine Grundsicherungsleistung. Das ist ja schon auch richtig so. Und zwar ist es aber eben eine Grundsicherung für Menschen, die auch in Beschäftigung sind. Weil jemand, der arbeitet und weiß, dass er dann eben auf bestimmtes Niveau kommt, und manche kommen ja dann auch direkt, ne, wenn man die Anspruchsvoraussetzungen fürs Arbeitslosengeld nicht vorliegen, kommt man ja dann auch relativ schnell oder direkt auf das Bürgergeld. Und wenn man dann weiß, dass man da eine Grundsicherung hat, dann hat das natürlich eine Auswirkung auch, wie selbstbewusst man eben auch seine Rechte im Arbeitsverhältnis auch wahrnimmt. Insofern ist das, was finde ich, was wichtig ist, dass das jetzt auch so nicht kommt. Was aber ja auch sagen zu dem ganzen Thema soziale Sicherheit drinsteht im Koalitionsvertrag, ist, dass das gesamte Sozialsystem auch einer Reform bedarf, dass man wirklich mal sich das alles mal anguckt und schaut, ob das alles so gut aufeinander abgestimmt ist. Und das kommt mir nämlich wirklich tatsächlich auch nicht so vor. Also wenn man jetzt mal den Begriff Bürokratieabbau in den Mund nimmt, ja, und das auf Sozialsystem anwendet, dann könnte man doch auf die Idee kommen, dass man die Beantragung von Sozialleistungen so gestaltet, dass sie auch wirklich in Anspruch genommen werden kann. Das haben wir in ganz vielen Fällen nicht. Wir wissen ja, dass viele Sozialleistungen gar nicht in Anspruch genommen werden können, obwohl ein Anspruch darauf besteht, weil es auch einfach so mega bürokratisch ist. Also da jetzt mal ein bisschen weiter zu denken und sozusagen auch diese Hürden, die Digitalisierung auch zu nutzen, um solche Hürden abzubauen, das wäre mal, finde ich, ein ganz wichtiges Projekt und hoffentlich auch so eben Thema dann für so eine Sozialstaatskommission.
Ja. Da haben wir, glaube ich, einmal einen Podcast zu gehabt. Da weiß ich jetzt aber tatsächlich gar nicht mehr, welche Folge das ist. Und Sozialstaatsreform ist ein ganz schwieriges Thema, habe ich damals gelernt. Vor allen Dingen, weil über den Lauf der Zeit tatsächlich auch versucht wurde, irgendwo allen gerecht zu werden. Das dann eben auch zu dieser Komplexität führte. Ne? Das heißt also, wenn man von der Komplexität wieder runtergeht, könnte es sein, dass es dann eben weniger gerecht zugeht. Deswegen ist das ein ganz schwieriges Thema.
Aber guck mal, Marco, wir haben 14 Sozialgesetzbücher und die sind nicht dünn.
Ja, ja. Ne?
Also man könnte Dinge schon auch so Vereinbarungen so vereinfachen, dass dann auch gewisse Ermessensspielräume für Sachbearbeiter auch irgendwie mal ein bisschen vergrößert werden zum Beispiel. Dass nicht alles so mega detailliert vorgegeben sein muss und letztlich kommt die Regelung eh nicht zur Anwendung. Ne?
Also oder auch Zuständigkeiten. Ne?
Ja,
das muss ja nicht über mehrere Ministerien oder dann wieder jeder da so ein bisschen was zu sagen hat und keiner will loslassen. Also da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, aber so gut, da lasse ich mich gerne mal positiv überraschen. Ich habe ja da immer Ängste, wenn einer sowas reformieren will. Aber gut, ich habe noch was anderes gefunden, kleinen Bonus, Ernesto.
Mhm, ja.
Nämlich zum Arbeitsrecht. Den Abbau der Schriftformerfordernis, insbesondere im Arbeitsrecht, zum Beispiel bei Befristungen, werden wir umsetzen. Was meint denn das?
Das meint die Situation, dass wir im Arbeitsrecht in einigen Themen ein Schriftformerfordernis haben. Das heißt, dass bestimmte Dinge schriftlich vereinbart werden müssen oder schriftlich gestaltet werden müssen. Das bekannteste Beispiel ist die Kündigung. Das heißt, wer gekündigt wird, der muss diese Kündigung im Prinzip auf ein Blatt Papier erhalten und sie muss eigenhändig unterschrieben sein. Und jetzt wird gesagt, das ist ja so ein bürokratischer Aufwand, weil das ja so oft passiert, dass man seine Beschäftigten kündigt. Das will man doch lieber dann irgendwie einfacher machen, zum Beispiel per E-Mail oder sogar per WhatsApp, ne, dass man den Kollegen dann sagt, okay, du bist gekündigt jetzt, ne, das ist aber mal gut hier. Gib mal bitte deine Sachen raus. Oder vielleicht nicht nur, du bist gekündigt, sondern irgendwie sowas schreibt wie jetzt, das war's jetzt, bitte gib die Schlüssel ab oder was sogar noch nicht mal richtig verständlich ist irgendwie, ne? Also es wird offensichtlich, dass das ja kein Abbau von Bürokratie ist sozusagen, ja, weil die soll ja gerade eben die Beschäftigten auch schützen und so eine Signalfunktion hat ja eine Kündigung auch, dass man eben sagt, okay, das ist jetzt wirklich was Wichtiges. Ich finde, das ist wirklich kein guter Beitrag zum Bürokratieabbau, wenn man sagt, das kann jetzt alles irgendwie auf andere Weise erfolgen, wo ja auch gar nicht klar ist. Im Kündigungsschutz haben wir ja, darüber haben wir ja gesprochen, auch in einer Folge, ne, Marco?
Deswegen ist es mir aufgefallen,
ne? dass wir da ja eine 3-Wochen-Frist haben, um zum Arbeitsgericht zu gehen. Und wenn wir jetzt sozusagen bei WhatsApp da den zweiten grünen Haken irgendwie ausreichen lassen als Zugang, dann ist damit ja gar nicht gewährleistet, dass eine Arbeitnehmerin da das wirklich irgendwie zur Kenntnis genommen hat, ne? Und der Arbeitgeber müsste das ja wiederum beweisen, dass das zugegangen ist. Wie soll er das denn machen? Da jetzt irgendwie ranzugehen, das finde ich schwierig. Ja, was hier genannt ist, ist jetzt nochmal die Befristung. Da gilt es, dass sozusagen, wir haben ja beim Arbeitsvertrag, das weiß man immer gar nicht so, wir haben ja gar keine Schriftformerfordernis. Das heißt, ein Arbeitsvertrag kann auch per E-Mail geschlossen werden oder sogar mündlich im Prinzip. Aber wir haben eben, wenn man jetzt eine Befristungsabrede trifft, Arbeitsverhältnis ist eben jetzt nur zur Elternzeitvertretung oder so, ne? Dann hört es wieder auf zu einem, nach Ablauf der definierten Zeit. Das muss schriftlich getroffen werden, ne? Und wenn das nicht schriftlich ist, dann wird es sozusagen umgewandelt in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sozusagen, ne? Das wollen Sie jetzt ändern.
Aber Ernesto, man könnte sich ja schon vorstellen, dass es dafür digitale Lösungen gibt, die quasi Dokumenten gleich ja dann sind, also dass das schon möglich ist. Aber per WhatsApp, also ich meine, also da fehlt mir echt die Fantasie, sowas dann umzusetzen. Also vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, wie Leute, und da nehme ich mich gern mit rein, mit ihren WhatsApps umgehen. Also wer mir da was schreibt, der braucht jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass ich dann auch noch, wenn ich es nicht gleich mache, irgendwie dran denke, dass da irgendwas war, ne? Also das ist so ein Vorbeirauschen. Also da fehlt mir wirklich jegliche Fantasie. Das andere ist ja, was ist, wenn du kein WhatsApp hast, andere Messenger und so weiter. Also ich glaube, so eine gewisse Verbindlichkeit sollte schon in allem drin sein, was man da dahingehend dann tut. Das wäre so die Grundlage. Wir hatten ja in der letzten Folge mit dir auch darüber gesprochen, wie Hugo Sinzheimer an diese Sachen herangegangen ist. Das wäre da eine ganz gute Maßgabe, so also vom Denken her, ne?
Ja, dass man sich anschaut, wo die realen Probleme in der Arbeitswelt irgendwie liegen und nicht irgendwelche Geschichten dann aufbauscht irgendwie auch und dann daraus quasi dann irgendwie sagt, das ist jetzt der tolle Schritt für den Bürokratieabbau oder so etwas. Ne?
Wir haben auch gelernt heute, dass man unter dem Begriff Entbürokratisierung auch nicht immer nur Gutes tun kann, ne? Sondern auch noch so den einen oder anderen Wunsch, den man mal auf der Liste hatte.
Dann umsetzt, ganz genau, ja.
Zum Abschluss, wir haben jetzt nicht wirklich 100% alles durchgenommen, glaube ich. Die ein oder andere Sache wie Rente und so fehlt noch, aber so im Großen würde ich sagen, kannst du uns noch so ein kleines Fazit geben? Kann man zufrieden sein oder
beängstigt? Das hängt auch von den Erwartungen ab und die schlimmsten Befürchtungen sind sicherlich nicht gekommen. Wir haben jetzt nicht alles besprochen. Es steht noch ein bisschen was auch drin dazu. Rechte für Menschen mit Behinderung, auch im Arbeitsleben, so etwas wie betriebliches Eingliederungsmanagement, dass das nochmal gestärkt wird. Wir haben das ganze Thema Rente jetzt gar nicht nochmal intensiv besprochen. Da geht es ja darum, dass das Rentenniveau gesichert wird. Insofern hätte man da noch mehr Stoff. Auch Digitalisierungsthemen sind natürlich alle noch relevant fürs Arbeitsrecht, auch wenn sie jetzt nicht im Kapitel Arbeit und Soziales drinstehen. Aber insgesamt, denke ich, kann man sagen, dass die schlimmsten Befürchtungen, die man vielleicht haben konnte, in einigen Themen auch nicht sich erfüllt haben. Das ist schon mal positiv. Ansonsten gibt es sicherlich Licht und Schatten im Koalitionsvertrag, was jetzt den Bereich eben Arbeits- und Sozialrecht angeht. Ich würde mir insgesamt wünschen, dass wir wirklich nochmal so ein bisschen grundsätzlicherer überlegen, auch reinkommen, wo wollen wir eigentlich hin, gerade jetzt mit den neuen Entwicklungen in der Digitalisierung, auch nicht nur des Arbeitslebens, sondern insgesamt, ne, wir haben krasse auch Machtverschiebungen in der digitalen Welt, Bedrohung für Demokratie und so etwas. Da bleibt noch viel auch, worüber wir auch sprechen können, aber genau, das ist jetzt erstmal so der Stand der Dinge, mit denen wir jetzt in Zukunft arbeiten werden.
Ernesto Klengel, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, danke dir, Marco. Hat mir viel Spaß gemacht.
Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet sie uns gerne, zum Beispiel per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte an uns senden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir 2 und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcast eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.